zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom CLC Podcast. Heute dürfen wir im Zuger Office von Wenger Fili zu Gast sein und einen Podcast mit dem Martin Berweger aufnehmen. Er ist Partner bei Wenger Fili und wird uns heute über eins von seinen Spezialgebieten, Blockchain-Projekt, erzählen und uns einen Einblick darüber geben, welche rechtlichen Fragestellungen man in diesem Gebiet begegnet. Lieber Martin, herzlich willkommen. Magst du dich zum Anfang ganz kurz selber vorstellen?
Sehr gern. Ich bin Anwalt, Notar, Partner und Verwaltungsrat bei Wenger Fili. Bei uns in der Kanzlei leite ich den Ausschuss Markt und Innovation. Ich bin Co-Head von der Fachgruppe Transactions und auch Mitglied vom Strategieausschuss. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und im Sommer erwarten wir noch ein zweites Kind. Und beruflich bin ich vor allem im Bereich Gesellschafts- und Vertragsrecht tätig.
Herzlichen Dank schon mal für die einsteigenden Worte. Welche Stationen auf deinem beruflichen Weg haben dich denn zu deiner jetzigen Rolle geführt?
Ich habe Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen studiert, habe dann den Master in Accounting and Finance gemacht, habe noch Lust gehabt, mehr zu machen. Habe mir zuerst überlegt, für die Ausbildung als Wirtschaftsprüfer zu machen oder Steuerexperte hat mich auch noch interessiert. Und als dritte Alternative habe ich mir eigentlich so ein bisschen das Jus-Studium überlegt gehabt und habe mich dann für das entschieden. Das hat mich auch total gepackt, so ein bisschen die juristische Arbeit. Und das habe ich auch in St. Gallen sehr spannend gefunden, dass wir schon im Assessment-Jahr ein bisschen mit rechtlichen Themen in Berührung gekommen sind. Und dann aufgrund von meiner Ausbildung mit Wirtschaft und Recht hat sich die Schnittstelle sehr ergeben. Ich bin dann Substitut bei Wenger Fili geworden. Mir hat es bei Wenger Fili sehr gut gefallen, weil ich konnte viel Verantwortung übernehmen, mit Startups zusammenarbeiten und M&A-Transaktionen begleiten. Das war sehr spannend und unternehmerisch gewesen. Es war auch viel wirtschaftlicher Sachverstand gefolgt gewesen, weil sowohl Startups wie auch bei Unternehmenskäufen ist es wichtig, das Geschäftsmodell zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen. Und dann habe ich das Anwaltspatent gemacht, bin zu Wenger Fili zurückgegangen, habe da eigentlich dann alle Stadien durchgemacht und bin dann etwa nach 5 Jahren in Partnerschaft von Wenger Fili aufgenommen worden.
Heute werden wir ja vor allem über die juristische Arbeit mit Blockchain-Projekten reden. Das ist eines von deinen Spezialgebieten. Wie bist du genau zu dieser Spezialisierung gekommen?
Wenger Fili ist eine von den führenden Kanzleien im Bereich Startups. Und da, dann ist im Zug ist eigentlich auch das ganze Crypto Valley entstanden. Und dann ist es natürlich sehr neulich gewesen, dass wir sehr viel angefragt worden sind mit den ganzen Blockchain-Projekten. Am Anfang haben wir ICO nicht recht gewusst, was das ist. Und dann haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Am Anfang ist man noch total im Blindflug gewesen, weil man einfach nicht gewusst hat, wie man diese Themen rechtlich einordnen soll. Und dann habe ich mich immer wie mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt, bin so intern ein bisschen als Experte. Von dem habe ich mich etablieren können. Ich habe auch ein gewisses Interesse für IT und Wirtschaft. Und dann habe ich so immer wie mehr Projekte begleitet auf der rechtlichen Seite. Ich habe mir dann auch ein bisschen überlegt, möchte ich mich dort ein bisschen stärker positionieren.
Ich habe das sehr spannend gefunden, vor allem aufgrund von der Interdisziplinarität, weil es Kompetenzen in ganz verschiedenen Bereichen braucht.
Und habe dann mich entschieden, für den Vorstand von der Crypto Valley Association zu kandidieren. Es hat dort relativ viele Kandidaten gegeben, glaube irgendwie 5 Sitze gegeben und 30, die kandidiert haben. Ich bin dann gewählt worden im Board und das ist extrem spannend gewesen. Ich konnte dort sehr interessante Kontakte knüpfen, habe ein tolles Netzwerk aufgebaut und durch das auch Einblick in weitere Tätigkeiten bekommt. So habe ich dann immer wie mehr in diesem Gebiet gemacht und mich auch dort etablieren können.
Und damit steigen wir doch gerade ins heutige Thema ein, vielleicht zum Anfang. Was ist genau unter Blockchain-Projekt zu verstehen?
Blockchain ist vereinfacht gesagt eine Liste von Datensätzen und die Liste ist in Blöcke gegliedert und lässt sich durch zusätzliche Blöcke erweitern. Und die Bildung von Blöcken erfolgt nach bestimmten Regeln und unter Verwendung von kryptografischen Verfahren und dank der dezentralen Speicherung von der Blockchain und dank der kryptografischen Verfahren ist eben die Blockchain sehr gut geschützt vor Fälschungen und es gibt keine zentrale Einheit, die die Blockchain verändern oder manipulieren kann und dann kann so die Blockchain als Journal verwendet werden und es kann zum Beispiel denkbar, dass ein Grundbuch auf der Blockchain geführt wird und Blockchain-Technologien werden verwendet, um halt ein bestimmtes Problem zu lösen. Die Entwicklung ist aber noch sehr in den Anfängen und es ist oft mit der Ausgabe von Tokens, die in Verbindung steht und die Tokens werden oft ausgegeben, um Projekte zu finanzieren und wir begleiten dann die Projekte aus rechtlicher und steuerlicher Sicht und spannend ist es eigentlich so, bei Blockchain-Projekten, dass häufig Finanzierung ganz am Anfang steht, dass man eigentlich Geld aufnimmt für ein Projekt und dann nachher das Projekt realisiert, während bei Startups typischerweise so ist, dass die sich von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde angeln müssen und dort auch immer wieder Gelder aufnehmen. Und bei Blockchain-Projekten ist das häufig anders und das ist sehr spannend.
Danke vielmals schon für die Erklärung. In welchem Bereich findet denn Blockchain-Technologien im Besonderen eine Anwendung?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das bekannteste Beispiel ist sicher der Bitcoin. Es gibt auch noch andere Kryptowährungen, die als Zahlungsmittel eingesetzt werden können. Man muss aber auch sehen, dass die Technologie noch relativ jung ist und noch eine Zeit wird gehen, bis sich wahrscheinlich einige Anwendungsfelder etabliert haben, die wirklich in der breiten Masse genutzt werden können. Also im Moment gibt es noch nicht so viele Anwendungen, die wirklich in der breiten Masse verwendet werden. Aber es gibt auch spannende Projekte, beispielsweise in der Tokenisierung von Vermögenswert, zum Beispiel Aktien können tokenisiert werden. Es hat auch schon gegeben, dass man beispielsweise eine Versicherung gegen Flugverspätungen abschließen und dann, wenn man am Flughafen mit Verspätung angekommen ist, dann hat ein Smart Contract automatisch Versicherungsprämien ausgezahlt, ohne dass noch irgendeine zentrale Versicherung hätte müssen mitwirken. Und der Smart Contract hat auch immer garantiert, dass er genug Mittel hat und hat berechnet, wie gross denn deine Prämien ist. Und man ist wirklich aus dem Flugzeug ausgestiegen und hat mehr oder weniger dann gerade Prämien bekommen.
Aber Technologie steckt noch in den Kinderschuhen und es werden ganz sicher noch spannende Lösungen entwickelt. Es ist etwas ähnlich wie mit der künstlichen Intelligenz, wo man ja auch schon sehr lange davon redet und es lang gegangen ist, bis sich erste Anwendungen dann auch wirklich etabliert haben.
Und ich denke, im Moment überschätzt man vielleicht noch, in welchen anderen Bereich Blockchain wirklich zur Anwendung kommt. Also das wird zum Teil wird gemeint, dass Blockchain überall zum Einsatz kommt, wo sie aber gar keinen Sinn macht. Sondern ich glaube, das Anwendungsfeld von der Blockchain ist relativ schmal, weil es gibt auch einige Vorteile von zentralen Datenbanken im Vergleich zu einer Blockchain, die sehr dezentral ist und halt auch in gewissen Bereichen ineffizient ist. Aber dafür denke ich, dass in den Bereichen, wo Blockchain auch wirklich zur Anwendung kommt, die Veränderungen sehr viel tiefgreifender werden sie, als man das im Moment vielleicht noch erwartet.
Das klingt ja schon mal nach viel Potenzial und wir sind gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Jetzt aufs Heute bezogen, welche typischen Fälle und welche Arten von Klienten landen denn aufgrund von deiner Spezialisierung in deinem Arbeitsbereich?
Meistens sind es Klienten, die irgendeine Idee für ein Blockchain-Projekt in einem Whitepaper umschreiben haben und das umsetzen möchten. Und für diese Umsetzung brauchen sie rechtliche und steuerliche Unterstützung. Und das kann sein, dass wir Klienten unterstützen, in einer Rechtseinheit zu errichten. Also es kann ein Verein, eine Stiftung oder eine Kapitalgesellschaft sein, dass sie steuerliche Unterstützung brauchen, wie sie beispielsweise dann die Tokenverkäufe steuerlich behandeln müssen, das vielleicht auch optimieren kann. Aber auch die regulatorischen Abklärungen, zum Beispiel wie der Token, den sie ausgeben und verkaufen, der finanzmarktrechtlich muss qualifiziert werden. Und dann selbstverständlich auch, dass man gewisse Verträge gestalten muss. Und der Token, der häufig verkauft wird, der kann ein Zahlungsmittel sein, zum Beispiel. Den kann man nutzen, um irgendwelche Güter oder Dienstleistungen zu erwerben. Aber es kann auch einen bestimmten Nutzen vermitteln, wie ein Stimmrecht verleihen. Oder er kann einen Vermögenswert, wie eben eine Aktie zum Beispiel, repräsentieren. Und mit dem Verkaufen der Tokens wird oft das Projekt finanziert und dann erst häufig nachher erst umgesetzt. Und neben diesen typischen Projekten gibt es natürlich auch viele Klienten, die kein eigenes Projekt verfolgen, aber die irgendeinen Bezug zur Blockchain haben, die beispielsweise irgendeine Investmentgesellschaft sind, die in so Blockchain-Unternehmen möchten investieren. Oder es gibt ausländische Unternehmen, die ihre Idee im Ausland schon probiert haben zu realisieren, aber dann aus bestimmten Gründen möchten in die Schweiz kommen. Das sind so die typischen Art von Klienten, die mit ihren Ideen und Projekten zu uns kommen.
Und gibt es dann auch rechtliche Fragestellungen, die sich speziell für so Unternehmen ergeben, die ihre Projekte auf der Basis von Blockchain-Technologien planen?
Auf jeden Fall. Also wie schon kurz erwähnt, so ein bisschen die Klassifizierung von diesen Tokens, das ist etwas sehr Spezifisches im Bereich von der Blockchain. Das ist etwas, wo man sich jeweils muss überlegen muss, was ist das für eine Art von Token, die hier ausgegeben wird? Hat das die Funktion von einem Zahlungsmittel? Ist der Token etwas, das eine Art eine Investition, eine Security, ein Effekt ist? Oder ist es ein Utility-Token, der irgendeinen Nutzen soll vermitteln soll. Und diese Klassifikation hat dann zahlreiche Konsequenzen, sowohl in finanzmarktrechtlicher Sicht, aber auch in steuerlicher Sicht. Also finanzmarktrechtlich, konkret, wenn jetzt der Token als Ausgabe von einem Zahlungsmittel qualifiziert wird, dann können die Geldwäschereibestimmungen Anwendung finden. Dann muss man unter Umständen das ganze KYC machen. Man muss sich an allenfalls einer Selbstregulierungsorganisation anschließen. Wenn es Security-Token ist, dann können allenfalls Prospektpflichten Anwendung finden. Aber es gibt auch andere Themen. Es können unter Umständen Bankenrecht Anwendung finden. Es können kollektive Kapitalanlagen sein, je nachdem. Und das muss man einfach alles prüfen und sicherstellen, dass nicht irgendein Finanzmarktgesetz verletzt werden oder irgendwie die Gesellschaft mit ihrer Tätigkeit eine Bewilligung braucht.
Dann in steuerlicher Hinsicht ein ähnliches Thema. Wenn der Token ein Utility-Token ist und als Erwerb von einer Art Dienstleistung qualifiziert, dann kann die Mehrwertsteuer Anwendung finden. Oder man kann probieren, dass wenn man einen Token ausgibt, dass man eine steuerwirksame Rückstellung darf bilden, damit der Ertrag neutralisiert und der steuerbare Gewinn reduziert werden kann, damit die aufgenommenen Mittel dann auch für das Projekt können eingesetzt werden können.
Und gesellschaftsrechtlich selbstverständlich auch, ist dann halt die Frage, was ist die geeignete Rechtsform für das Projekt. Am Anfang sind sehr viele Stiftungen etabliert worden, aber die Stiftungen sind sehr inflexible Strukturen. Die Stiftungen, die kann man halt schlecht anpassen. Vom Zweck her sind die eigentlich eher für die Ewigkeit, sage ich jetzt, geschaffen, als für so ein Projekt, wo halt wir in einem sehr schnell wandelnden Umfeld sind, wo man halt nicht weiss, was in 5 Jahren wirklich wird sein. Dann hat sich halt der Verein als Alternative auch etabliert. Manchmal wird es aber auch eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH. Die alle Formen haben Vor- und Nachteile und da muss man halt mit den Klienten schauen, was ist die für sie geeignete Form und wie kann man das am besten umsetzen.
Das klingt doch nach einem sehr vielseitigen Gebiet, wo für fast alle etwas dabei hat. Wir dürfen ja heute bei euch in Zug zu Gast sein. Und wie du auch schon gesagt hast, gilt der Zug so ein bisschen als Crypto-Valley von der Schweiz. Wie ist es da dazu gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage und es hat verschiedene wichtige Personen gegeben, die dazu beitragen haben, dass das Crypto-Valley heute hier in Zug sich können etablieren konnte. Und neben Einzelpersonen haben aber auch die Behörden sehr einen guten Job gemacht, um das Crypto-Valley in Zug können zu entstehen. Also sie haben sich sehr eingesetzt, dass wichtige Personen auch eine Aufenthaltsbewilligung bekommen haben. Sie haben auch in Zug früher ermöglicht, dass am Anfang kleinere Beträge und heute sogar die Steuern mit Kryptowährungen haben können gezahlt werden. Das hat international extremes Aufsehen erregt und hat eine grosse Publizitätswirkung gehabt, die eine grosse Wirkung hat, weil zu dieser Zeit sind halt die Blockchain-Projekte vor allem in der Ecke von so Geldwäscherei und unseriös angeschaut worden. Und dann ist wirklich eine Behörde angegangen und hat gesagt, nein, bei uns kann man gewisse Gebühren damit zahlen. Am Anfang ist es halt, glaube ich, limitiert auf 200 Franken, aber das ist dann später auch noch aufgehoben worden. Dann hat auch die FINMA sehr einen wertvollen Beitrag geleistet, also weil die FINMA ist die erste Behörde gewesen, die eben mal so einen verlässlichen Rechtsrahmen gegeben hat mit der Klassifizierung der Tokens, wo sie konkret gesagt haben, wir tun so und so einordnen. Wie man es wissen, zu dieser Zeit ist man noch total im Dunkeln gewesen, wie das Ganze rechtlich soll eingeordnet werden soll. Ich mag mich erinnern, wir hatten intern zahlreiche Diskussionen gehabt, wie wir die Blockchain-Projekte qualifizieren müssen, wie wir am besten vorgehen. Und da hat dann die FINMA sehr, sehr viel Klarheit geschaffen, sehr viel Rechtssicherheit geschaffen und ich glaube, das hat auch stark dazu beigetragen, dass dann die Projekte in die Schweiz gekommen sind und dann ist halt Zug, wegen diesen gewissen Projekten, die schon da gewesen sind, ist halt nur liegen gesehen, dass die anderen Projekte auch da angekommen sind. Das hat auch gewisse Clusterbildung dann gegeben. Die Schweiz hat sicher auch, ist auch gut gewesen wegen der Hochschulen, die da waren, die ETH, aber auch andere gute Hochschulen, die dazu dann beigetragen haben. Oder auch durch das Kapital, das rum war in der Schweiz, das sicher geholfen hat. Und eben auch die Offenheit der Behörden, die da, glaube ich, einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben.
Mit welchen Herausforderungen wirst du in diesem Gebiet typischerweise konfrontiert und wie gehst du mit diesen Herausforderungen um?
Also das Herausforderndste, glaube ich, ist wirklich die Interdisziplinarität. In vielen Bereichen reicht es einfach, ja, ich bin Gesellschaftsrechtler oder ich bin Datenschutzrechtler, aber bei so Blockchain-Projekten reicht es nicht, wenn man einfach nur eine Expertise hat, sondern man braucht wirklich finanzmarktrechtliches Know-how, man braucht steuerliches Know-how, man braucht gesellschaftsrechtliches Know-how, man braucht unter Umständen auch datenschutzrechtliches Know-how, vertragsrechtliches Know-how. Und das macht es sehr herausfordernd. Natürlich hat keine Person alle die Kompetenzen, um das seriös abzudecken, sondern muss man wirklich im Team sehr eng zusammenarbeiten, man muss sich intern gut organisieren, man muss eine gute Projektorganisation haben, sich untereinander abstimmen. Man hat natürlich häufig auch bei Startups oder so Projekten einen gewissen Kostendruck, das heisst, man muss auch sehr effizient arbeiten, um das können zu ermöglichen. Und was ich gesamthaft gesehen glaube bei Blockchain-Projekten, was die allergrößte Herausforderung ist, ist wirklich die Globalität des Projekts, dass halt, wenn man so eine Token-Ausgabe macht, kommt man mit sehr vielen Rechtsordnungen in Berührung. Oder? Man will ja den Token nicht nur in der Schweiz verkaufen, sondern man will den möglichst weltweit können verkaufen. Und mehrere Anwälte können halt jeweils immer nur nach unserer Rechtsordnung beraten. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und da muss man halt eine gewisse vernünftige Risikoabwägung auch mit dem Klienten treffen, wo tut man jetzt im Ausland Abklärungen treffen. Vielleicht hat man auch schon gewisse Erfahrungen, was wo geht oder nicht, oder hat ein gewisses Netzwerk im Ausland. Und das zeigt eigentlich einen gewissen Konflikt, oder dass unsere Rechtsordnung immer noch sehr stark national geprägt ist, aber jetzt gerade im Bereich von Internettechnologien sind wir halt in einem globalen Umfeld und das behindert halt auch gewisse Projekte oder schafft auch gewisse Rechtsunsicherheit. Ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung, mit der wir im Moment zu kämpfen haben, so ein bisschen bei Blockchain-Projekten.
Wir haben jetzt schon einiges dürfen über deine Spezialisierung hören. Was begeistert dich denn besonders an der juristischen Arbeit mit Blockchain-Projekten?
Ich finde es spannend, dass es vielseitig ist. Ich selber habe auch gewisse Affinität zu IT-Projekten, die ich sehr spannend finde. Es ist so ein bisschen die Schnittstelle IT-Recht und Wirtschaft. Und ich habe es auch extrem spannend gefunden, so ein Ökosystem in Zug können mitzugestalten und zu begleiten und von Anfang an zu sehen, wie das entstanden ist, was für eine Entwicklung das durchgemacht hat. Das war hochinteressant und das war eine grosse Chance, so ein bisschen am Puls der Zeit gewesen und das wirklich mal so gesehen, wie so ein Ökosystem sich ausbreitet und was für Initiativen funktionieren und was nicht funktionieren. Da haben sich auch ganz neue Formen von Geschäftsmodellen entwickelt und das finde ich hochspannend und es ist halt auch interessant, sind auch technisch und wirtschaftlich sind sehr spannende Projekte und es macht sehr viel Freude, sich auch mit diesen Projekten wirklich auseinanderzusetzen und zu überlegen, ist das eine gute Idee, wie kann man das umsetzen und dann probieren wir auch, wenn wir natürlich eine gute Idee haben, nicht nur klassisch einfach juristisch, sondern vielleicht auch, wenn wir Learnings aus anderen Projekten haben, auch dort Feedback geben, damit sich das Projekt möglichst gut entwickeln kann. Das ist wirklich eine Zusammenarbeit mit Unternehmern, die da entsteht und die ist sehr, sehr spannend und sehr bereichernd und das macht sehr viel Freude.
Das klingt wirklich sehr spannend und mit diesen Worten hast du vielleicht auch bei einigen von unseren Zuhörenden können das Interesse wecken. Du hast jetzt auch vorher gesagt, dass es doch auch hohe Anforderungen hat an die auch juristische Expertise, die man in diesem Bereich muss haben. Könntest du uns mehr darüber erzählen, wie du diese Expertise erlangt hast? Und welchen Rat würdest du Studierenden geben, die sich vielleicht vertieft mit den rechtlichen Aspekten von Blockchain-Technologien auseinandersetzen wollen?
Also am Anfang war das in der Tat eine extrem grosse Herausforderung, sich dort Expertise zu erwerben. Oder? Man hat am Anfang halt gewisse wenige Artikel gelesen, hat sich halt auch intern mit Experten müssen austauschen, hat auch relativ kreativ sein. Wir haben zahlreiche Sitzungen auch intern gehabt, wo wir selber uns überlegt haben, wie muss man jetzt das qualifizieren. Und auch heute sind ja noch zahlreiche Fragen sind völlig ungeklärt und es gibt halt auch keine wirkliche Gerichtspraxis dazu, also Rechtsprechung im Blockchain-Bereich gibt es sehr, sehr wenig. Und ja, es ist wirklich der Austausch mit Experten, intern und extern, sich vielleicht eben auch einer Branchenorganisation anzuschließen, eben die Crypto Valley Association, wo halt auch gewisse Working Groups gehabt hat, wo sehr bereichend war, wo man sich wirklich können austauschen konnte. Wir haben auch häufig dann am Anfang gewisse Videos geschaut gehabt, halt auch über Technologie, wie das genau funktioniert, weil das ist mal die Grundvoraussetzung, dass man das ganze Technische verstanden hat, damit man es dann nachher auch rechtlich sinnvoll einordnen kann. Und dann nachher hat sich halt auch mit dem Projekt und der Zusammenarbeit mit der Behörde hat sich dann wirklich auch eine gewisse Praxis etabliert und das hat man dann halt auch mit dem zunehmenden Projekt mit bekommen. Man hat dann eben, die FINMA hat mit ihren Guidelines haben sie sehr viel zur Klarheit beigetragen. Die hat man natürlich sehr detailliert studiert und sich damit auseinandergesetzt. Aber auch die Steuerbehörden haben eine gewisse Praxis etabliert. Es sind ja gewisse sogar Gesetzesänderungen beschlossen worden in diesem Bereich. Mit denen hat man sich natürlich dann auch sehr genau befasst. Und mit jedem Projekt lernt man noch dazu. Und mein Tipp ist an andere, die sich möchten in diesem Bereich zu etablieren, sind offen, die euch informieren, lesen Artikel, reden mit Leuten, probieren aus, sind mutig. Und dann, glaube ich, kann man in diesem Bereich durchaus Fuß fassen. Und sicher ist ein hochspannender Bereich, wo man sehr viel dazu lernen kann. Und eben auch in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass man eben nicht nur in seinem Fachbereich kann beraten, sondern wirklich wichtig, auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und das Ganze ein bisschen gesamtheitlich anschauen. Und dann muss man natürlich für gewisse Fragen immer noch weitere Experten beiziehen. Aber dass man mal so eine erste Einordnung machen kann, das ist sicher sehr spannend.
Du bist ja nicht nur Experte für Blockchain-Projekte, sondern auch für aktienrechtliche Streitigkeiten. Wie ist es zu diesen Spezialisierungen gekommen und wie wichtig ist es für einen Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei, sich auf gewisse Themengebiete zu spezialisieren?
Bei mir auf dem Tisch sind eigentlich die aktienrechtlichen Streitigkeiten gelandet, weil das intern nur wenige Personen machen. Weil die meisten Personen sind entweder im Bereich Transactions, Corporate Law tätig oder sie sind dann im Bereich Litigation tätig. Und für mich persönlich ist es wichtig, auch dort eine gewisse Schnittstelle zu haben, weil ich glaube, dass ein Jurist, der eben nicht nur Verträge schreibt, sondern sich auch immer überlegt, wie kann ich die Verträge durchsetzen und das dann auch praktiziert, dass der gewissermaßen kann bessere Verträge schreiben. Und darum habe ich die Perspektive von der Durchsetzung von Recht ist mir sehr wichtig gewesen und halt vor allem in meinem Gebiet von Aktienrecht und Gesellschaftsrecht. Und darum habe ich mich dann ein bisschen auf das Thema spezialisiert. Und ich glaube, für Junge zum Karriere machen kann es sehr wichtig sein, sich auf ein bestimmtes Themengebiet zu spezialisieren. Wir leben in einer Welt, die sehr stark praktisch von Regulierung, wo die Komplexität vom Recht sehr stark zugenommen hat. Wir haben immer wie mehr Gesetze, die kommen, immer wie mehr Regulierungen, aber auch die Sorgfaltspflichten von Anwälten nehmen immer wie mehr zu. Und dort kann es für die eigene Karriere wichtig sein, dass man sich profiliert, dass man sich einen Hut aufsetzt, dass man ein Experte wird, dass man im Markt wahrgenommen wird. Und das kann auch ein sehr kleines Gebiet sein. Das kann mit Drohnen oder Robotics oder sonst etwas sein. Und ich glaube, wenn man sich spezialisiert und im Markt wahrgenommen wird, dann kann man schneller Karriere machen in einer Kanzlei. Das Wichtigste finde ich persönlich aber, dass man seinen eigenen Interessen nachgeht.
Einige Studierende wissen möglicherweise noch nicht so genau, welches Spezialgebiet für sie geeignet ist und wo ihr Interesse genau liegt. Was hat dir besonders geholfen, das für dich herauszufinden und wie wichtig ist es, sich diesbezüglich schon im Studium Gedanken zu machen?
Also mir persönlich hat sicher mein Wirtschaftsstudium sehr viel geholfen, dass ich halt gewusst habe, ich will ins Wirtschaftsrecht dann gehen, ist für mich jetzt sehr naheliegend gewesen. Und dann den Bereich Startups habe ich eigentlich erst bei Wenger Fili kennengelernt. Also das ist dort wirklich das Praktikum gewesen, wo mir den Einblick gegeben hat. Und ich glaube, dass es sich schon lohnt, im Studium ein bisschen Gedanken zu machen, in welche Richtung kann es gehen. Es ist natürlich so, dass sehr viele junge Studierende, und mir ist es am Anfang auch so gegangen, eher möchten breit tätig sein, möglichst in vielen Bereichen reinzuschauen. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich. Es gibt gewisse Bereiche, wo sehr Experten gefragt sind, ich denke jetzt im Bereich Immaterialgüterrecht, Finanzmarktrecht oder Baurecht und selbstverständlich auch noch weitere Themengebiete, was gibt, wo man sich sehr gut profilieren kann. Und ich glaube, es lohnt sich, dass man sich ein bisschen zu dem Gedanken macht und vielleicht schon eine erste Idee hat, wo man sich möchte spezialisieren. Und selbstverständlich IT-Recht oder auch im Bereich Gesellschaftsrecht gibt es noch sehr viele spannende Möglichkeiten.
Mit Blick auf Unternehmen, die auf Blockchain-Technologien setzen, welche Entwicklungen siehst du da in der juristischen Arbeit mit diesen Unternehmen voraus und welche potenziellen Chancen könnten sich dadurch für uns Jus-Studierende ergeben?
Also ich sehe wirklich auch hier als Entwicklung die Globalisierung, die, glaube ich, ein extrem wichtiger Trend ist, wo auch muss sein, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, der Konflikt zwischen den nationalen Rechtsordnungen und den internationalen Projekten. Ich glaube, da wird es auf globaler Ebene gewisse Lösungen geben und gewisse einheitliche
Regelungen, damit die Projekte können realisiert werden. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend für Jus-Studierende, insbesondere die, die vielleicht eine gewisse IT-Affinität haben, dass sie sich dort können sehr viel Know-how erlangen und sich als Experte zu etablieren. Es kann vielleicht auch in die Richtung gehen, dass man so Smart Contracts wird müssen können verstehen und vielleicht sogar bei der Gestaltung mitwirken. Das sind so ein bisschen selbstausführende Verträge, die es gibt. Und es gibt aber viele Technologien, die sehr spannend sind und in den Kinderschuhen stecken. Und wenn es eine Blockchain ist, dann kann es auch etwas anderes sein. Aber ich würde einfach empfehlen, offen sein, sich etwas zuzutrauen, nicht nur Risiken und Probleme sehen, sondern einfach auch probieren, den Klienten Lösungen anzubieten. Und dann kann man sich wirklich als Experte etablieren und vielleicht das sogar als Anlass nehmen, um mal eine Arbeit in so einem Bereich zu schreiben.
Und mit diesem Ausblick kommen wir schon zu der Abschlussfrage vom heutigen Podcast. Gibt es noch einen speziellen Ratschlag, den du unseren Zuhörenden auf den Weg mitgeben
willst? Ich habe es schon kurz erwähnt. Ich finde, das Allerwichtigste ist wirklich, den eigenen Interessen nachzugehen. Ich glaube, man muss eine gewisse Leidenschaft für die eigene Tätigkeit entwickeln und sich wirklich überlegen, was macht mir Spass. Wenn man am Morgen aufsteht, sollte man Freude bei der Arbeit haben, man sollte das gerne machen, was man macht. Und wenn man jeden Morgen sich muss überwinden, dann muss man etwas ändern. Das habe ich mir fest vorgenommen und das gilt auch weiterhin so. Und bis jetzt habe ich sehr viel Spass daran. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, um wirklich, wir sind in einem Bereich, wo man schön ist, in sehr vielen Bereichen kann tätig sein. Und ich glaube, das ist wichtig, etwas zu finden, wo man den Interessen nachgeht. Ich würde auch empfehlen, dass man ein Anwaltspatent macht. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für dann später können, sich zu etablieren, auch wenn man nicht als Anwalt dann später tätig ist. Und dann für das Praktikum würde ich empfehlen, mich bewusst für einen Arbeitsort zu entscheiden, wo man eben auch viel mitgestalten kann, wo die eigene Meinung etwas zählt, wo man Verantwortung übernehmen kann, wo man gefördert wird, wo man gut ausgebildet wird, wo man vielleicht auch lernt, wie man Klienten akquirieren kann und vor allem auch, wo es ein gutes Team hat und was Spass macht zum Zusammenarbeiten.
Und mit diesem Ratschlag sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Martin, für deine spannenden Ausführungen zum heutigen Thema bedanken. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch.